139, die ersten 6 Verse lesen. Psalm 139, von Vers 1 bis 6. Lasst uns dazu aufstehen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von Ferne. Ob ich wandre oder ruhe, du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich. Zu hoch, ich vermag's nicht zu begreifen. Lasst uns beten. Herr, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du hast Menschen, auf die du deine segnende Hand gelegt hast. Hand, die mich gesucht hat, Blut, das mich erlöst hat, Gnade, die mich wieder heimgebracht. Geliebter Herr, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir Gnade vor dir gefunden haben und das Heil unseres Gottes erleben durften. Lege auch in dieser Stunde deinen segnenden Hände auf uns, o Herr. So hoch ist solch ein Wissen für uns, unbegreiflich, dass du Menschen wie wir deine segnenden Hände auflegst. Treuer Herr, du siehst uns durch Golgatha. Du hast dein heiliges Blut vergossen zur Vergebung für viele. Geliebter Herr, zu den vielen dürfen auch wir aus Gnaden gehören. Wir glauben an die Kraft des Blutes von Golgatha. Unsere Schuld ist vergeben, unsere Sünde getilgt. Wir sind rein gewaschen durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Treuer Herr, und dann bist du als hoher Priester mit deinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, um als hoher Priester für uns einzustehen. Herr, vergib uns alles, jeden Gedanken, jedes Wort, alles Benehmen, jede Tat, alles, was nicht recht war vor dir. Vergib uns jetzt. Wir glauben daran, treuer Herr. Heilige die Atmosphäre in diesem Raume. Heilige unsere Herzen, heilige unsere Gedanken. Herr, bringe es so weit, dass Männer an allen Orten heilige Hände emporheben können, wie Paulus an Timotheus schreibt, ohne Zorn und ohne Zweifel, im völligen Glauben. Auch die Fürbitten, treuer Gott, bringen wir dir jetzt im Glauben. Du kennst die Geschwister und du weißt um ihre Anliegen. Auch all die anderen Fürbitten legen wir dir hin. Treuer Gott, strecke deinen Arm aus und lass Wunder und Zeichen geschehen. Bestätige dein Wort. Wir bitten dich darum. Wir glauben, wie die Schrift sagt, und rechnen mit deinem Segen, mit Rettung, mit Heilung, mit Befreiung. Sei heute in unserer Mitte. Fühle dich wohl, o Herr. Wir laden dich innigst ein. Rede und wirke durch dein Wort und durch deinen Geist in unseren Herzen. Alles sei dir dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Amen. Ich möchte nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wir glauben, dass Gott gesegnet hat und weiterhin aus Gnaden segnen wird. Es sind gute Berichte, die wir bekommen haben von dem, was Gott tut. Und das ist immer das Schönste, wenn wir von dem berichten können, was Gott tut. Damit ist immer ein großer Segen verbunden, wenn man von dem spricht, was der Feind angerichtet hat, dann ist kein Segen damit verbunden. Wenn man aber die großen Taten Gottes verkündigen kann, dann ist damit ein großer Segen verbunden. Lasst uns in eine kurze Wortbetrachtung hineingehen, in der Hoffnung, dass auch neu hinzukommende in Kürze durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt und erkennen, wie notwendig es ist, dass die biblischen Wahrheiten verkündigt werden. Das erinnert mich noch an gestern Nachmittag in Straßburg. Da kam eine Dame am Schluss zu mir und sagte: Werter Herr, unsere Familie ist besonders gläubig. Wir haben das Kloster da und da eröffnet. Und meine Brüder und meine Vetter und viele sind Jesuiten und wir sind alle sehr gläubig. Und so spricht sie weiter. Und plötzlich sagt sie: Aber das, was Sie heute gepredigt haben, das hätten nicht eigentlich alle Pfarrer, hätten das hören müssen, was Sie heute hier gepredigt haben. Warum sind Sie nicht hier? Ja, ich sage, das müssen Sie schon die Pfarrer fragen und nicht mich. Aber es ist wirklich wahr. Wir haben eine göttliche Botschaft, deren wir uns nicht zu schämen brauchen. Sie ist wahr. Sie stimmt. Sie ist göttlichen Ursprungs. Sie ist up to date im Reiche Gottes. Wir sind auf den neuesten Stand gebracht worden und erkennen aufgrund der Prophetie, die für unsere Tage gegeben wurde, in welcher Zeit wir leben und was Gott jetzt tut. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderes Vorrecht, das der Herr uns aus Gnaden geschenkt hat. In Psalm 139 haben wir es gelesen: Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von Ferne, ob ich wandre oder ruhe. Du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Und jetzt kommt die herrliche Aussage: Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch. Ich vermag's nicht zu begreifen. Lasst uns fortfahren mit dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, Johannesevangelium, Kapitel 5, die bekannten Verse. Auch Bruder Brenim hat sie oft, ehe er für die Kranken betete, gebraucht. Ich möchte hier aus Johannes 5 von Vers 19 bis 24 lesen und dann weitere Stellen. Daher sprach sich Jesus ihnen gegenüber so aus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn vermag von sich selber aus nichts zu tun, als was er den Vater tun sieht, denn was jener tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und lässt ihn alles sehen, was er selbst tut. Und er wird ihn noch größere Werke als diese sehen lassen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn auch der Vater ist es nicht, der jemand richtet, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohne übertragen. Damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Welch ein wunderbares Wort. Wir sehen hier den Herrn als Menschensohn in der völligen Abhängigkeit, sagte er, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun. Hat unser Herr uns nicht das Gleiche gesagt? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das, was im Reiche Gottes getan werden soll, muss uns von Gott gezeigt werden. Es kann nicht irgendetwas sein. Es muss gemäß dem Willen und dem Worte Gottes sein. Amen. Daher diese wichtige Verkündigung des Wortes für diese Zeit in Übereinstimmung mit der biblischen Prophetie, auf die wir auch noch kurz eingehen werden, für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Und dann hier zusammenfassend wird uns gesagt, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir alle wissen, was hier zum Ausdruck gebracht wurde. Es gibt Menschen, die Gott ehren, aber die Offenbarung Gottes im Sohne nicht anerkennen. Und gerade darum geht es ja, denn im Sohne hat Gott mit der Menschheit Frieden geschlossen. Im Sohne hat die Versöhnung mit der Menschheit stattgefunden, denn der Sohn war Immanuel selber, Gott mit uns. Und Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist ja immer wieder der Kernpunkt unserer Verkündigung. Jesus Christus, der Gekreuzigte, der für uns auf Golgatha sein Blut und Leben gelassen hat. Lasst uns weitergehen zu Johannes Kapitel 14, Vers 11 und 12. Johannes 14, Vers 11 und 12. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Vorher lasen wir, dass sie glauben sollen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Hier lesen wir, glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Es ist das große Geheimnis, das kein Mensch mit Worten erklären und kein Mensch mit dem Verstande erfassen kann. Aber glauben können wir es von ganzem Herzen. Amen. Weiter steht in Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Welch ein wunderbares Wort! Einmal sieht man sie getrennt, einmal vereint, einmal gesandt, einmal er in ihm und so weiter. Darauf brauchen wir gar nicht näher einzugehen. Alles stimmt und hat seine Berechtigung und hat sein Ziel, seinen Sinn und Zweck, der erfüllt werden soll. Theologen zerbrechen sich den Kopf darüber und fragen sich, wie es möglich ist. Wir danken Gott dafür, dass es möglich war und möglich ist. Und wir nehmen es so an, wie es geschah, und glauben gemäß der Heiligen Schrift. Lasst uns zu Römer Kapitel 4 weitergehen. Römer Kapitel 4, das uns allen bekannte Wort, wo geschrieben steht, dass Abraham glaubte und dass es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Ich lese dann hier nur Vers 18. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde, nach der Verheißung: So unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah war. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab. Ihr Lieben, es ist einfach, vom Glauben zu reden, etwas schwieriger, den Glauben zu praktizieren. Wenn wir irgendwo einen Ansatz finden, dann bekommen wir Mut zu glauben. Wenn aber gar nichts da ist, kein Ansatz, was dann? Ich will's euch sagen, wir brauchen keinen eigenen Ansatz, noch nicht mal einen Strohhalm, nach dem wir greifen können. Aber was wir benötigen, ist eine Verheißung Gottes, auf die wir uns stützen können, wie Abraham die Verheißung Gottes hatte. Das Wort der Verheißung, auf das er sich stützen konnte. Und darin war sein Glaube verankert. Gehen wir zu Markus 16, dann sagt uns dort der Herr: All denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Wir müssen ganz einfach als gläubig gewordene Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, damit rechnen, dass Gott alles, aber auch grundsätzlich alles erfüllt, was er verheißen hat. Als erstes die Verheißung des Vaters aus Gnaden schenken. Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr Lieben, die biblische Geistestaufe ist damit nicht erschöpft, dass irgendjemand nur in anderen Sprachen spricht oder ein Erlebnis mit dem Herrn gemacht hat. Die biblische Geistestaufe ist eine göttliche Kraftausrüstung für den Dienst. Und wir alle benötigen diese göttliche Kraftausrüstung für den Dienst. Denn wir haben es nicht mit Mächten oder nur mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Mächten und den Gewalten, die in dem Luftbereich herrschen. Ausrüstung durch Ausgießung der Kraft des Heiligen Geistes, um den Dienst, der jetzt am Ende verrichtet werden soll, tun zu können. So wie die Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang die Gemeinde befugte, ausrüstete und bevollmächtigte, um den Willen Gottes, den Missionsbefehl ausführen zu können, so benötigen wir jetzt die gleiche Ausgießung und Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Derselbe Herr und Gott, der den Frühregen geschenkt hat, er wird den Spätregen senden. Er ist derselbe. Er kann sich nicht ändern. Was er am Anfang getan hat, das wird er auch am Ende tun. Lasst uns aber schon sehen, was der Geist an den Einzelnen tun kann. Ich lese dazu aus 2. Korinther, dem 3. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 3, von Vers 6. Ich werde nicht alle Verse lesen, vielleicht Vers 6 und dann möchte ich Vers 17 lesen. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ich möchte heute hervorheben, gerade diesen Gedanken hervorheben, der Geist macht lebendig. Wir können das Wort als Buchstabe nehmen, aufeinander losschlagen und einander töten. Aber der Geist Gottes kann dasselbe Wort nehmen, es lebendig machen und offenbaren und die Totgeschlagenen lebendig machen durch Wort und durch Geist. Der Geist ist ja nicht vom Herrn trennbar, wie das Wort von ihm nicht trennbar ist. Er ist das Wort, er ist der Geist. Und ich lese es euch aus der Heiligen Schrift. Ihr kennt ja alle die Stelle. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier steht nun, der Geist macht lebendig. Wer ist der Geist? Ich lese es euch aus 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Der Herr aber ist der Geist. Ja, wer will das mit dem Verstande erklären? In Johannes 4, 24 steht, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier steht, der Herr aber ist der Geist. Ja, der Herr ist Gott und Gott ist der Herr. Und hier haben wir es mit unserem Herrn zu tun, der beides zugleich ist, Fleisch und Geist. Dem Göttlichen nach Geist, dem Menschlichen nach Fleisch. Der Geist musste in einen irdischen Leib hineinkommen, um hier die Erlösung vollbringen zu können. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich wünschte, dass wir das heute wirklich alle recht verstehen. Jesaja Kapitel 61, Lukas Kapitel 4, wo der Herr sich auf diese Stelle bezieht und sagt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen und den Gebundenen, dass sie los sein sollen und das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Dazu ist die Verkündigung gegeben. Dazu kommt die Salbung über uns, dass nicht ein trockener Vortrag gehalten wird, sondern das vorgetragen wird unter der Leitung des Heiligen Geistes, was uns in das tiefste Innere hineindringt und Göttliches in uns bewirken kann. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr wisst ja, unser Herr hat sich auf den großen Versöhnungstag, auf das Heiljahr bezogen, als er von dem angenehmen Jahr sprach, an dem alle Versklavten und Verschuldeten frei ausgehen konnten. Alle dürfen frei ausgehen. Der Preis ist bezahlt worden. Möchte der Geist Gottes so mächtig auf uns allen ruhen, nicht nur auf dem Verkündiger, sondern auf uns allen gleichermaßen, dass eine göttliche Wirkung zustande käme durch Wort und Geist und dass wir aus Gnaden lebendig gemacht würden. Es geht noch weiter hier in Vers 18. Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in das gleiche Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie das vom Herrn der Geist ist geschieht. Es war schwer für diese Männer, in anderen Sprachen die rechten Worte und Formulierungen zu finden. Aber durch den Heiligen Geist wissen wir, was gemeint ist. Und wir glauben daran, dass der Herr der Geist ist. Und dass der Geist des Herrn wirksam ist unter dem Volke Gottes. Genau wie Gott Geist ist und der Geist Gottes wirksam ist und auf den Propheten ruhte, ihnen die Offenbarungen gab, sie inspirierte, so ruht derselbe Heilige Geist auf uns in dieser Zeit. Ich möchte einige weitere Stellen lesen, und zwar 2. Korinther 4 haben wir bereits gelesen. Und ich hoffe, nein, vielleicht nicht 2. Korinther 4, hier möchte ich Vers 13 lesen. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 13 und 14. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen, nach dem Wort der Schrift. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, und deshalb reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns mit euch zusammen darstellen wird. Nicht nur er ist auferweckt worden, auch wir werden auferweckt werden. Hier ist wieder die Rede vom Geist, und zwar vom Geist des Glaubens. Der Heilige Geist bewirkt durch das Hören des Wortes Gottes einen schriftgemäßen Glauben in uns. Und dieser schriftgemäße Glaube zieht die Handlung Gottes nach sich, so dass Gott, ich möchte das Wort gezwungenermaßen nicht gebrauchen, Gott braucht es nicht zu tun, aber er ist an sein Wort gebunden. Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Lasst uns weiterlesen aus 2. Korinther, dem 5. Kapitel. Hier lesen wir Vers 14 bis 21. 2. Korinther, Kapitel 5, 14 bis 21. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, Folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Lasst uns hier einen Augenblick stehen bleiben. Er ist für uns gestorben, damit wir für ihn leben sollen. Nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferweckt ist. Wie oft habe ich schon gesagt, unser Leben hat nur dann einen Sinn und Zweck gehabt, wenn es für Gott gelebt wurde. Könnt ihr damit einverstanden sein? Andernfalls hat es gar keinen Sinn und Zweck gehabt. Nun höret, was von Vers 16 steht. Daher kennen wir von jetzt ab niemand mehr nach dem Fleisch. Nein, sogar wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Es wäre viel darüber zu sagen, besser wäre es, wenn wir es so erleben könnten, richtig erleben könnten. Dass es nicht nur Worte sind, die wir weitergeben, oder Erlebnisse, die andere gemacht haben, das erinnert mich an das Wort, das ich gestern Nachmittag auch in Straßburg las, aus Apostelgeschichte Kapitel 22, besonders Vers 6. Hier steht: Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Besonders die Worte: Da geschah es. Er wusste, wo und wann es geschehen war. Er wusste, was geschehen war. Es war mit ihm geschehen. Das Licht umstrahlte ihn. Er wurde mit Namen gerufen. Er war es, dem zuerst das Licht die Augen blendete. Und dann kam ein Mann Gottes namens Ananias und legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, du sollst wieder sehend werden. Und er wurde auf der Stelle sehend. Es war ein Erlebnis. Oh, wie wünsche ich es uns allen, dass wir ein solch persönliches Erlebnis mit unserem Herrn machen, dass wir ihm begegnen, sein Licht über uns kommt, seine Stimme uns erreicht und wir wirklich als zu ihm Bekehrte den Weg mit ihm gehen können, als von ihm Gesegnete gebraucht werden können, und anderen zum Segen gesetzt werden würden. Der Herr will, dass so persönlich, wie er sich in Christus offenbart hat, in göttlicher Realität hier auf Erden offenbart hat, so will er, dass wir diese göttliche Realität Gottes in Christus erleben, neue Menschen werden, als mit Gott Versöhnte das Amt der Versöhnung weiterführen können und rufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Wir müssen zu einer Gemeinde werden, die einsatzfähig wird für das Reich Gottes und im Reiche Gottes. Es muss einfach dahin kommen. Und dazu ist die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe notwendig. Ich lese aus Apostelgeschichte nur noch den 13. Teil, Vers vielmehr. Er trat zu mir und sprach, oder trat vor mich hin und sagte zu mir, Bruder Saul, werde wiedersehend. Und augenblicklich erhielt ich das Augenlicht zurück und konnte ihn sehen. Ihr könnt ja weiterlesen, dass es darum ging, dass er den Willen Gottes erkennen sollte. Wie oft haben wir das hier betont? Mit einer wirklichen Bekehrung, mit einem Erlebnis zu Christus hin, verlassen wir den eigenen Weg und den eigenen Willen und das eigene Programm. Eine echte Bekehrung zu Christus schließt ein, dass wir selbst zum Ende gekommen sind und dass Gott mit uns einen neuen Anfang machen konnte. Eine wirkliche Bekehrung zum Herrn hin. Ich möchte jetzt noch schnell einige Vergleiche aus dem prophetischen Wort uns zeigen. Ihr wisst ja, es ist einfach ein Bestandteil meiner selbst geworden. Die Vergleiche zwischen Altem und Neuem Testament, ihre Erfüllung, ihre Prophetie und mitzusehen, wie Männer Gottes schon vor uns und vor mir im gleichen Geiste das Alte und das Neue Testament zu einem Ganzen uns durch die Gnade Gottes hinterlassen haben. Ich möchte aus dem Propheten Jesaja Kapitel 49 lesen. Jesaja Kapitel 49 und zwar Vers 8. Jesaja 49, Vers 8. Weiter hat der Herr so gesprochen. Zu der Zeit des Wohlgefallens hat der Herr, oder habe ich dich erhört, und am Tage des Heils dir geholfen und habe dich behütet, und so weiter und so weiter. Lasst uns 2. Korinther 6 lesen, und wir finden darin genau den gleichen Text. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Es steht ja geschrieben, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Und jetzt kommt's. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Was tat der Apostel? Er nahm das prophetische Wort, hat es zitiert, und dann kam der Ausspruch, jetzt ist diese willkommene Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Er hätte formulieren können, wie Jesus es tat in Lukas Kapitel 4, heute ist diese Schriftstelle vor euren Augen erfüllt. Der Prophet sagte, dass die Zeit kommen würde. Der Apostel sagte, jetzt ist sie da. Merkt ihr, wie der Geist Gottes zu der bestimmten Zeit das rechte Wort nahm und auf den Leuchter stellte und uns so beides, Altes und Neues Testament, in Prophetie und Erfüllung aus Gnaden geschenkt hat. Lasst uns aus Jesaja 49 Vers 10 lesen und dann den Vergleich zum Neuen Testament ziehen. Jesaja 49, Vers 10. Sie sollen nicht hungern und nicht dürsten, und weder der Glutwind noch der Sonnenbrand soll sie treffen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an Wasserquellen ruhen lassen. Lasst uns dieses selbe Wort in Offenbarung Kapitel 7 nachlesen. Offenbarung Kapitel 7. Nicht nur Paulus, auch die anderen Apostel haben durch den Heiligen Geist die Bibelstellen aus dem Alten Testament im Neuen wiedergegeben. Offenbarung Kapitel 7. Hier lesen wir Vers 16. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben, und kein Sonnenbrand wird sie jemals treffen, noch irgendeine Hitze. Dasselbe Wort, das der Prophet Jesaja sprach, finden wir jetzt im Neuen Testament. Im Alten noch nicht eingeordnet, im Neuen, in der genauen Erfüllung, in dem Zusammenhang, gegeben oder wiedergegeben. Ihr seht die weiß gekleidete Schar vor dem Thron. Und dann kommt dieser gewaltige Ausspruch: Sie werden keinen Hunger mehr haben und keinen Durst, und keinen Sonnenbrand wird sie jemals treffen, keine Hitze und so weiter. Gott hat durch die Propheten aussprechen lassen, was geschehen würde. Durch die Apostel hat er die Zusammenhänge, in denen diese Schriftstellen ihre Erfüllung finden würden, gezeigt. Lasst uns weiterlesen, Vers 17 in Offenbarung 17. Denn das Lamm dort, mitten vor dem Thron, wird sie weiden und sie zu Wasserquellen des Lebens führen. Ist das nicht wieder eine Stelle aus dem Alten Testament? Jesaja Kapitel 25, Jesaja 25, Vers 8 möchte ich jetzt lesen, und zwar im Anschluss an Offenbarung 7, Vers 17. Ich müsste den Vers vielleicht doch zuerst lesen, und zwar bis zu Ende. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Das gehört dazu. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Lasst mich jetzt Jesaja 25, Vers 8 lesen. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen, und die Schmach seines Volkes überall auf der Erde tilgen, denn der Herr hat es zugesagt. Was tun wir heute Nachmittag hier? Wir vergleichen Altes und Neues Testament. Wir sehen, wie die Männer Gottes im Neuen Testament darauf bedacht waren, unter der Leitung des Heiligen Geistes, das prophetische Wort, das durch denselben Geist inspiriert war, in dem rechten Zusammenhang zu zeigen und es dahin zu setzen, wohin es gehört. Lasst mich noch weiterlesen. Hier heißt es auch von dem Tod, dass er den Tod auf ewig verschwinden lassen wird. Dazu lese ich aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Vergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist nun dein Sieg? Ihr könnt es bis zu Ende lesen. Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich lese weiter aus Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, Vers 14. Ich bin dadurch sehr bewegt und ich werde es gleich sagen, warum. Unser Herr hat nämlich das Gleiche getan. Er hat sich immer auf die Schrift berufen. Und gemäß Lukas 24 hat er seinen Jüngern das Verständnis für die Schrift geöffnet. Und er fing an mit Mose und allen Propheten und den Psalmen und hat die Dinge, die damals zugetroffen sind und ihre Erfüllung gefunden haben, über die hat er gesprochen. Und dann hat er ihnen das Verständnis für die Schrift, nämlich für die Schrift in ihrer Erfüllung, aufgeschlossen. Derselbe Herr, derselbe Geist ist heute wirksam, um das Gleiche zu tun. Wie viele lesen dieselbe Bibel, die wir lesen? Und es steht in allen Bibeln geschrieben, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Aber sie wissen nichts damit anzufangen. Und dann gehen sie noch zu Matthäus 17 und dann lesen sie nur Vers 11, anstatt auch Vers 10 zu lesen. Vielleicht soll ich das eben schon gleich tun, ehe wir den Text aus der Offenbarung lesen. Denn da hat unser Gott sei Dank beides gesagt, nämlich das, was in der Zukunft geschehen würde und das, was damals bereits schon geschehen war. In Matthäus 17, Vers 11 steht, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist Malachi 3, 23. Und dann kommt Vers 12, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt und so weiter. Und dann nehmen sie diese beiden Verse und machen eine Sache daraus, und zwar eine vergangene Sache. Der Herr aber hat den ersten Vers deutlich in der Zukunftsform ausgesprochen. Das kann jeder, der die ersten vier Schuljahre hinter sich gebracht hat, nachvollziehen. Die Gelehrten können es nicht. Sie werfen es in einen Topf. Sie können die Schrift nicht teilen. Und merkt ihr, warum Paulus sagte zu Timotheus, sei ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit recht teilt. Es ist absolut wichtig, nicht nur Wahrheit zu hören und Wahrheit zu erkennen, sondern das Wort der Schrift in den rechten Zusammenhang zu bringen und es dazulassen, wohin es gehört. In Offenbarung, im 20. Kapitel, lesen wir in Vers 14, was das Thema schon betraf, das wir behandelt haben, über den Tod und so weiter. Hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich der Feuersee. Es kommt also der Tag, wo es den Tod nicht mehr geben wird. Der Prophet Jesaja sagt uns, dass der Tod aufgehoben wird. Der Apostel Paulus sagt uns, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Paulus führt den Zusammenhang mit der ersten Auferstehung aus. Und Johannes in der Offenbarung führt aus, dass dann der Tod nach dem Endgericht, nach dem Gericht vor dem weißen Thron, denn der Tod gab die Toten zurück, das Meer gab die Toten zurück, alle Toten, die je auf Erden lebten, müssen ja im Gericht erscheinen. Ich meine im Endgericht. Und dann wird selbst der Tod in das und das Totenreich in den Feuersee hineingeworfen. Dann brauchen wir keinen Tod mehr, weil dann niemand mehr sterben kann. Dann leben nur noch Menschen, die ewiges Leben haben. Gelobt sei der Name des Herrn. Dann kommt die Zeit zum Abschluss und die Ewigkeit bricht an. Unser Gott hat einen herrlichen Plan und ich freue mich darüber, dass meine Brüder
im Apostelamt, die uns vorausgegangen sind, diese Beweisführung hatten durch den Heiligen Geist. Wie dankbar bin ich für Paulus und für all diese Knechte Gottes, die durch den Heiligen Geist geführt und geleitet wurden, um eben all diese Dinge in den rechten Zusammenhang zu bringen, damit wir in dieser Zeit eine Übersicht hätten. Gott hat uns tatsächlich alles geordnet überlassen. In der Tat, wenn es Unordnung gibt, dann im Kopf der Leute oder wo auch immer, aber Gott hat die Dinge bereits geordnet. Ich lese weiter aus Offenbarung 21 und hier Vers 3 und 4. Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Dann hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen, siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Welch wunderbaren Worte in der Heiligen Schrift. Dann wird Gott unter seinem Volke sein und wir mit ihm. Der Tod aufgehoben, kein Leid, kein Geschrei, alle Tränen werden abgewischt sein und wir werden in ewiger Freude mit dem ewigen Gott zusammen sein, wenn die Zeit in die Ewigkeit hinein mündet. Freut ihr euch darüber, dass Gott einen solch herrlichen Plan gemacht hat? Freut ihr euch auch darüber, dass er uns aus Gnaden wirklich alles geordnet geschenkt hat? Manchmal sieht es ungeordnet vor uns aus, aber dann fehlt noch die Offenbarung, dann fehlen noch die richtigen Zusammenhänge im Worte. Wenn die Zeit Gottes kommt, dann kommt Erleuchtung, dann finden wir die richtigen Bibelstellen, um alles in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Und auch das, was jetzt vor sich geht, ist das Werk Gottes. In unseren Augen mag es als Stückwerk anzusehen sein. In den Augen Gottes oder mit Gott wird etwas Vollkommenes daraus werden. Denn wenn Stückwerk ist, dann ist es nur auf unserer Seite. Nur unser Erkennen ist Stückwerk. Unser Weissagen ist Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber alles, was von Gott kommt, ist vollkommen. Das heißt, wir erkennen nicht alles auf einmal. Wir sehen nicht alles auf einmal. Stück für Stück wird es uns von Gott geoffenbart. Und wir werden, wie wir gelesen haben, durch den Geist von Klarheit zu Klarheit geführt. Habt ihr das verstanden? Aber das, was von Gott kommt, ist vollkommen. Nur wir gehen stückweise, Schritt für Schritt, gehen wir aus Gnaden vorwärts und dürfen wirklich die Dinge, um die es jetzt geht, im Lichte Gottes sehen. Ich habe gar keine Mühe, das sage ich nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Dankbarkeit. Ich habe gar keine Mühe, zu sehen, was Gott jetzt gemäß seinem Worte tut. Einerseits sehen wir die Erfüllung der Verheißungen am Volke Israel. Andererseits die Herausrufung der Brautgemeinde Jesu Christi aus allen Sprachen und Nationen. Und diese Gemeinde des lebendigen Gottes hat ein Recht, von jedem Worte zu leben, das aus dem Munde Gottes kam. Und das ist unsere geistliche Speise für diese Zeit. Und weil wir gerade hier in Zürich sind. Es war nämlich in der Tat in der Stadt Zürich, als Bruder Brenhim 1955 den deutschen Adler sah, der durch Afrika zog. Ihr alle habt's gelesen. Hier in Zürich war's. Einige haben mich danach gefragt. Ich habe nie etwas darüber gesagt. Aber eins dürft ihr alle wissen. Wir sind ein Teil dessen, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Und wir selber haben Anteil an dem, was Gott jetzt tut. Es ist nicht die Frage, wer oder was wir sind, was den Dienst betrifft, sondern ob wir uns von Gott einordnen lassen, um ein Teil dessen werden zu können, was der Herr jetzt tut. Und weil es gerade Zürich ist, noch einmal, sei es heute hier erwähnt. Dr. Guggenbühl hatte Bruder Brenhim eingeladen für eine Versammlung mit den christlichen Geschäftsleuten. Bruder Arkenbreit, Bruder Softmann, einige Brüder wollten mit. Und plötzlich sieht Bruder Brenhim in einem Gesicht ein weißes Boot, in dem er Platz nimmt. Er sieht andere Brüder, die Platz nehmen in anderen Booten. Und sie alle sind auf dem Wasser. Und er fragte sich, was nun geschehen soll. Und plötzlich kam ihm die Antwort, das weiße Boot bedeutet, dass du ein Verkündiger des Wortes Gottes bist, die anderen Boote, dass die Brüder, die darin sitzen, nicht Verkündiger des Wortes sind, aber das Boot an sich, dass wir den Ozean nicht überqueren sollen. Und dann kam die Antwort, gehe nicht zu dieser einen Versammlung nach Zürich, sondern gehe nach Jeffersonville zurück und lagere die Speise ein. Habt ihr es alle gelesen? Ihr könnt es alle in den Predigten nachlesen. Und wenn wir den Zeitunterschied feststellen, als Bruder Brenhim am 1. April 1962 gerade darüber sprach, dass der Herr ihm geboten hat, nicht über den Ozean zu fliegen, sondern nach Jeffersonville zu gehen, um die Speise einzulagern, dann war es genau die gleiche Zeit, in der der Herr zu mir gesprochen hat, lagere die Speise ein. Genau dieselbe Zeit. Gott wirkt an beiden Enden. Gott bereitet die Dinge so vor, dass nachher gar kein Zweifel sein kann. Und es sind gerade 10 Tage her, knapp 10 Tage her, da war ich mit Bruder Softmann zusammen in Jeffersonville mit Josef und mit anderen Brüdern. Und ich fragte ihn bei der Gelegenheit, ob er sich daran erinnern könne, als ich im Dezember 1962 ja speziell rübergeflogen war, um Bruder Brenhim zu fragen, was für eine Bedeutung es habe mit der Einlagerung der Speise. Und er sagte frohen Herzens und mit gut erhobener Stimme, Bruder Frank, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Bruder Woods und ich saßen auf dem Rücksitz und du nahmst Platz auf dem vorderen Sitz und wir fuhren dort und dorthin. Und du hast mit Bruder Brenhim und er mit dir gesprochen. Ich habe mir die Dinge nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Sie haben stattgefunden. Gott hat in rechter Zeit dafür gesorgt, dass nach dem Heimgang des Botschafters kein Zweifel an der Verbreitung der Botschaft bestehen kann, sondern dass Gott es vorher bestätigt hat. Und für mich, da könnte der Teufel mit dem ganzen Heer auffahren. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, geschweige erschüttern. Erlebnisse mit Gott sind absolut und unerschütterlich. Amen. Wer ein Erlebnis, ein wahres Erlebnis mit Gott gemacht hat, ich spreche nicht von den Menschen. Der Mensch, der kann erschüttert werden. Aber das, was Gott getan, geredet und verheißen hat, das ist Ja und Amen. Das ist unerschütterlich. Und dafür sind wir unserem Herrn dankbar. Wir haben die Speise eingelagert bekommen. Sie wird ausgeteilt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieses frische Manna, das geoffenbarte Wort für diese Zeit, tatsächlich dem Volke Gottes verkündigt werden kann. wie ich es oft schon an dieser Stätte gesagt habe, in dieser Zeit der Hungersnot sind wir geistlich so am Leben erhalten worden. Aber die richtige Ernte, die steht noch draußen. Die wird noch eingebracht werden. Gott wird seinen Namen noch einmal verherrlichen, sein Wort noch einmal bestätigen. Und ihr mögt mich fragen, Bruder Frank, hast du dafür auch eine Bibelstelle? Oh ja, nicht nur eine, sondern einige. Und das sage ich mit frohem Herzen. Hat nicht der Herr selbst in Matthäus 13, in dem Gleichnis von dem Sämann, der den guten Samen säte, dann von dem anderen Sämann gesprochen? Und dann sagt er, die Ernte ist wann? Das Ende dieser Weltzeit. Habt ihr das gemerkt? Die Ernte, ich lese es euch, es müsste nicht schwer sein zu finden. Matthäus 13 steht hier nach Kapitel 12. Und so werden wir es mit Sicherheit finden. Es ist immer wichtig, dass wir jedes Mal die Dinge lesen. Matthäus Kapitel 13, Vers 37 bis 39. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit. Und ich nenne das in Engel. Amen. Es gibt ja glücklicherweise Engel auf Erden, Engel im Himmel. Ich weiß nicht, wir haben keine Zeit darüber zu sprechen. Aber es heißt immer wieder, an den Engel der Gemeinde schreibe, an den Engel der Gemeinde schreibe. Wer im Hebräerbrief liest, der kann nachlesen. Viele haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Wer 1. Korinther 11 liest, heißt, um der Engel willen müssen die Frauen langes Haar tragen und so weiter und so weiter. Es gibt Engel als Boten Gottes hier auf Erden. Und es gibt Engel im Himmel, die zur Verfügung Gottes stehen, als dienstbare Geister, um deren Willen, die ausgesandt wurden oder die dazu bestimmt sind, die Seligkeit zu ererben, die ausgesandt wurden. Gott hat Boten im Himmel, Gott hat Boten auf Erden. Dasselbe Wort Angelos heißt Engel und Bote, es ist ein und dasselbe Wort. Engel soll doch der ganze Himmel teilnehmen. Ich würde mich freuen, wenn der ganze Himmel in Bewegung geraten würde, wenn alle Engel Gottes mitmachen würden, wenn schon über einen Sünder Freude ist im Himmel bei den Engeln, so lesen wir es. Ja, was soll dann mit all den Engeln sein, wenn viele, viele zum Herrn geführt und gebracht werden? Ich werde mich gar nicht wundern, wenn beides zusammenwirkt. Gott im Himmel und Gott auf Erden, Gott vom Himmel her auf übernatürliche Weise, Gott hier durch uns in seinem Leibe, in seiner Gemeinde, völlige Vereinigung des Himmels und der Erde, ich meine jetzt des göttlichen Bereiches. Der ist nämlich gar nicht so weit weg, der göttliche Bereich, der ist sehr, sehr nahe. Das Reich Gottes ist nicht weit weg, es ist ganz nahe. Und wie gesagt, ihre Engel schauen alle Zeit das Angesicht ihres himmlischen Vaters. Gott wird in der Tat dafür sorgen, dass am Ende der Weltzeit, wenn die Ernte eingebracht wird, wird alles in Bewegung sein, Himmel und Erde. Seine Boten vom Himmel her, seine Boten auf Erden. Sie macht er zu Dienern und dann zu einer Feuerflamme. Göttliche Vereinigung vom Himmel auf Erden, gewirkt durch den Heiligen Geist in und durch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich freue mich darüber. Die Ernte kommt ja ganz zum Schluss. Und merkt ihr, das Unkraut wird gebündelt. Das wird rausgenommen von überall. Ganz zum Schluss bleibt nur noch ein reines Weizenfeld übrig. Und der Weizen wird in die Scheuer hineingenommen und die Spreu wird verbrannt werden. Unser Gott ist ein treuer Gott. Ihm sei Dank für das Alte und das Neue Testament. Ihm sei Dank für die Propheten. Ihm sei Dank für die Apostel. Ihm sei dafür Dank, dass er seinen Knecht und Propheten, William Branham, in unserer Generation sandte, um uns die Verheißungen des Wortes, die für diese Zeit bestimmt waren, auf den Leuchter zu stellen, sie uns nahezubringen, sie uns zu verkündigen. Unserem Gott sei Dank, dass er uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Amen. Sagt einmal Amen dazu. Amen. Amen. Dass Gott uns, gerade uns, der Kehricht, wir sind doch nichts. Wo sind die hohen Leute, die Angesehenen mit Ruf, Rang und Namen? Sie sind nicht hier. Sie sind woanders, in Rom, im Vatikan und hier im Konzil da, in Genf und in New York und überall. Aber hier sind sie nicht. Gott wird noch einige rufen, bestimmt auch unter den Höheren. Er weiß ja, wo sie sind und wer sie sind. Aber eins dürfen wir sagen, wir ehren unseren Herrn von Herzen. Denn Großes hat er an uns getan. Wir, die jetzt geringen, werden dann die Höheren sein, die gewürdigt werden, mit unserem Herrn vor seinem Throne zu sein, mit ihm zu regieren und sogar auf seinem Throne zu sein und mit ihm zu regieren. Ihm, dem lebendigen Gott, sei nochmals Dank von Herzen für sein teures und heiliges Wort, für seinen Heiligen Geist, der in alle Wahrheit klarstens hineinführt, ohne Wenn und Aber, uns die Übersicht und die Einsicht aus Gnaden in seinen in dieser Zeit zum Abschluss kommenden Heilsplan aus Gnaden geschenkt zu haben. Jetzt, meine ich, sollten wir ihm alle von Herzen dafür danken. Ich freue mich eigentlich, wenn einige Brüder beten. Und das soll auch so bleiben. Aber wir anderen alle sollten einfach doch auch leise mitbeten, dass unsere Stimmen gemeinsam zum Throne Gottes aus Dankbarkeit für das, was er an uns getan hat, emporsteigen. Unser Gott kann uns alle und Millionen auf einmal hören. Er möge uns segnen und mit uns allen sein, aus Gnaden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Herr, allmächtiger Gott, mein Herz ist bewogen, dir zu danken, dich anzubeten. Du hast uns den evangelistischen Teil des Wortes, den lehrmäßigen Teil und den prophetischen Teil aus Gnaden klar sehen lassen. Ich danke dir für meine geliebten Brüder am Anfang des Neuen Testaments, die so vom Geiste Gottes geleitet wurden, und für die Propheten, deren Wort sie nahmen, dass er dein Wort war und dass sie so wunderbar eingeordnet haben, nämlich dahin gestellt, wohin es gehört. O Gott, du hast uns ein ganzes Programm hinterlassen, klar, übersichtlich und durch deine Gnade verständlich, weil du uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hast. Geliebter Herr, wir spüren deine Nähe. Du bist gegenwärtig. Halleluja. Du bist gegenwärtig. Du kennst all die Herzen, all die lieben Brüder und Schwestern, die ihre Hände erhoben hatten. Du weißt um ihre Anliegen, um ihre Nöte. Wir kommen mit unseren und mit ihren Nöten und Anliegen vor dein heiliges Angesicht im Namen Jesu Christi von Nazareth aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes am Kreuzestamm auf Golgatha haben wir ein Recht, zu dem Gnadenthron hinzuzutreten unter der Besprengung des Blutes des Lammes. Geliebter Herr, erhöre uns, antworte, rette, befreie, heile, segne und offenbare dich uns allen aufs Neue. Schenk uns eine Taufe im Heiligen Geist, wie am Anfang. Rüste deine Gemeinde aus in mächtiger Weise zum Dienst, zum letzten Einsatz. Lass den ganzen Himmel daran beteiligt sein und die Werke der Hölle zerstört werden und ein großer Befreiungsfeldzug abgehalten werden, ein Siegeszug des Herrn unseres Gottes mit seinem Volke zur Ehre und zum Preise des Namens des Herrn und zur Bestätigung seines Volkes und seines Wortes. Geliebter Herr, wir sind dein, das wissen wir, und du wirst dein Wort in uns und durch uns bestätigen. Anbetung und Ehre deinem Namen. Du hast es gesagt, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Herr, das muss kommen. Die Schrift ist wahr und du wirst sie erfüllen. Gelobt und gepriesen seist du, geliebter Herr, aufgrund der Autorität des Wortes Gottes und der Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth, sei allen Gebundenen die Freilassung verkündigt, den Verlorenen die Rettung, den Kranken die Heilung, im Namen Jesu Christi von Nazareth durch die Kraft Gottes. Halleluja! Es ist geschehen. Amen. Amen. Amen.